rief ich aus. Sind Sie gegen das Bücherstudieren? Nein, überhaupt nicht. Lobsang, erwiderte der Lama. Ich bin, wie alle anderen vernünftigen Menschen auch, nur gegen jene, die Broschüren, Druckschriften und Bücher erwerben, die über eigenartige Kulte, über den sogenannten Okkultismus geschrieben sind. Diese Leute vergiften ihre Seele, sie machen einen weiteren Fortschritt für sich selbst unmöglich, bis sie all das falsche Wissen abgelegt haben und wie zum kleinen Kind werden. Ehrenwerter Lama, fragte ich, wie wird man geistesgestört und wie kommt es, dass Falsches zu lesen, manchmal zu Verwirrungen führt? Das ist eine sehr lange Geschichte, erwiderte der Lama Mingya Dondop. Doch zuerst müssen wir uns mit der Grundlage befassen. Also, fass dich in Geduld und höre mir zu. Auf der Erde sind wir wie Marionetten. Marionetten, die aus schwingenden Molekülen hergestellt und von einer elektrischen Ladung umgeben sind. Unser Über-Ich schwingt auf einer sehr viel höheren Frequenz und verfügt über eine sehr viel höhere elektrische Ladung. Es besteht zwischen unserer Schwingungsrate und der unseres Über-Ichs eine ganz klare Beziehung. Man könnte den Kommunikationsprozess zwischen jedem Einzelnen von uns hier auf dieser Erde und unserem Über-Ich woanders mit einer Neuentwicklung auf dieser Welt vergleichen. Mit der Entwicklung, bei der Funkwellen über Kontinente und Meere hinweg gesandt werden und es so einer Person in einem Land ermöglicht, mit einer anderen Person in einem weit entfernten anderen Land zu kommunizieren. Unser Gehirn entspricht einem Radioempfangsgerät, in dem es die Eloch-Frequenz mit der jungen Z. B. Befehle und Instruktionen des Über-Ichs empfängt und sie in Niederfrequenzimpulse umwandelt, die unsere Handlungen lenken. Das Gehirn ist ein elektromechanisch-chemisches Gerät, das uns auf der Erde nützlich macht. Chemische Reaktionen verursachen jedoch, dass unser Gehirn fehlerhaft funktioniert, indem es vielleicht Teile der Mitteilung blockiert. Denn selten erhalten wir die exakten, vom Über-Ich, gesandten Mitteilungen auf der Erde. Der Verstand ist auch ohne Beziehung zum Über-Ich zu einer begrenzten Handlung fähig und in der Lage, eine gewisse Verantwortung zu akzeptieren sowie eine gewisse Meinung zu bilden, und versucht, die Lücke zwischen den idealen Bedingungen des Über-Ichs und den schwierigen Bedingungen auf der Erde zu überbrücken. Aber anerkennen denn die Leute im Westen die Theorie der Gehirnelektrizität? Fragte ich. Ja, erwiderte mein Mentor, es gibt gewisse Krankenhäuser, die die Gehirnwellen der Patienten aufzeichnen können. Und man hat herausgefunden, dass gewisse geistige Störungen ein charakteristisches Gehirnwellenmuster aufweisen. Daher kann aus den Gehirnwellen ersehen werden, ob eine Person an einer Geisteskrankheit leidet oder nicht. Oft sendet eine körperliche Krankheit gewisse chemische Stoffe ins Gehirn, die seine Wellenform beeinträchtigen und auf diese Weise Symptome einer Geisteskrankheit zeigen. Ist der Japaner sehr geisteskrank? Fragte ich. Komm. Wir wollen zu ihm gehen, er hat gerade einen seiner lichten Momente. Der Lama Mingya Dondop erhob sich und eilte aus dem Zimmer. Ich sprang auf und eilte hinterher. Er führte den Weg an, den Korridor hinunter in ein anderes Stockwerk und weiter zu einem weit am Ende liegenden Flügel, wo jene, die medizinisch betreut wurden, logierten. In einem kleinen Nebenraum, von wo aus der Katalina zu überblicken war, saß der japanische Mönch und blickte trübsinnig hinaus. Beim Herannahen des Lama Mingya Dondop erhob er sich, faltete die Hände und verbeugte sich tief. Bleiben Sie sitzen, sagte mein Mentor. Ich habe Ihnen einen jungen Mann mitgebracht, der Ihnen zuhören möchte. Er steht unter einer speziellen Ausbildung auf Anordnung seiner Heiligkeit. Der Lama verbeugte sich, drehte sich um und verließ den Nebenraum. Einige Augenblicke starrte mich der Japaner an, dann bedeutete er mir, mich zu setzen. Ich saß, eine diskrete Distanz von ihm entfernt, da ich nicht wusste, wann er wieder gewalttätig wurde. Stopfe deinen Kopf nicht mit allem okkulten Zeug, das du lesen kannst, voll, Junge, sagte der japanische Mönch. Es ist eine unverdauliche Angelegenheit, die deinen spirituellen Fortschritt nur behindert. Ich studierte sämtliche Religionen und alle metaphysischen Kulte, die ich finden konnte. Ich vergiftete mich, ich trübte meine Anschauung, die mich glauben ließ, dass ich ein speziell Auserwählter war. Nun ist mein Gehirn geschädigt und manchmal verliere ich völlig die Kontrolle über mich selbst, ich entgehe der Führung meines Über-Ichs. Aber Herr, rief ich aus, wie soll man denn lernen, wenn man nicht lesen darf? Was für mögliche Schäden können denn von der gedrückten Schrift entstehen? Junge, sagte der japanische Mönch, gewiss darf man lesen, jedoch wähle das, was du liest mit Vorsicht aus und überzeuge dich, dass du das, was du liest, auch völlig verstehst. Von der gedrückten Schrift selber geht keine Gefahr aus, sondern nur von den Gedanken, die diese Worte verursachen können. Man sollte nicht alles schlucken und das Verträgliche mit dem Unverträglichen mischen, noch sollte man Dinge lesen, die sich anderem widersprechen oder entgegengesetzt sind oder okkulte Kräfte versprechen. So wird es leicht möglich, eine Gedankenform ins Leben zu rufen, die man dann nicht mehr kontrollieren kann, so wie ich das tat, und diese Form schadet einem. Waren Sie in allen Ländern der Welt? Fragte ich. Der Japaner schaute mich an und in seinen Augen erschien ein leichtes Zwinkern. Ich bin in einem kleinen japanischen Dorf geboren, sagte er, und als ich alt genug war, trat ich in den Heiligendienst. Über Jahre studierte ich Religionen und okkulte Praktiken. Dann sagte mir mein Superior, dass ich fortgehen und in Länder weit jenseits des Meeres reisen sollte. 50 Jahre lang bin ich von Land zu Land und von Kontinent zu Kontinent gereist und studierte immer. Durch meine Gedanken habe ich Kräfte entwickelt, die ich nicht mehr kontrollieren konnte. Kräfte, die das Leben auf der Astralebene und manchmal auch meine Silberschnur beeinträchtigt. Später wird mir vielleicht erlaubt, dir mehr zu erzählen. Doch im Augenblick fühle ich mich von der letzten Attacke noch sehr schwach und muss deshalb etwas ruhen. Mit der Erlaubnis deines Mentors kannst du mich zu einem späteren Zeitpunkt wieder besuchen. Ich machte meine Verbeugungen und ließ ihn in dem Nebenraum allein. Ein Medizinmönch eilte sogleich zu ihm, als er sah, dass ich ihn verließ. Ich blickte mich verstohlen um und spähte neugierig zu einem alten Mönch hinüber, der in diesem Teil des Gakpori lag. Dann, als Erwiderung auf einen dringenden telepathischen Ruf, machte ich mich eins auf den Weg zu meinem Mentor, dem Lama Mingya Dondop. Kapitel 5. Ich lief den Korridors entlang und jagte um die Ecken, selbst auf das Risiko jener, die mir in den Weg kamen. Ein alter Mönch packte mich im Vorbeigehen. Er schüttelte mich und sagte, es ist nicht gut, eine solche ungehörige Eile zu haben, Junge, das ist nichts der Weg des wahren Buddhisten. Dann spähte er in mein Gesicht und erkannte mich als das Mündel des Lama Mingya Dondop. Mit einem gemurmelten Laut, der O zu sein schien, ließ er mich wie eine heiße Kohle wieder fallen und eilte weiter, während ich gelassen meinen eigenen Weg ging. Vor der Tür meines Mentors Zimmer blieb ich mit einem Ruck stehen, dass ich beinahe vornüberfiel. Zwei Seniorenäbte waren bei ihm. Mein schlechtes Gewissen plagte mich schrecklich. Was habe ich denn nun jetzt schon wieder angestellt? Noch schlimmer, welche der vielen Sünden wurden aufgedeckt? Seniorenäbte warteten nicht auf kleine Jungen, außer wenn es schlechte Nachrichten für den Jungen gab. Meine Beine fühlten sich wie Gummi an und ich durchkämmte meine Erinnerung, um zu sehen, ob ich irgendetwas getan hatte, das meine Wegweisung aus dem Gakpori hätte verursachen können. Einer der Äbte sah mich an und lächelte mit der Wärme eines alten Eisks. Der andere blickte zu mir mit einem Gesicht, das aus einem Stück des Himalayas geschnitzt schien. Mein Mentor lachte. Du hast doch tatsächlich ein schlechtes Gewissen, Lobsang. Ach, diese ehrwürdigen Amtsbrüder sind ebenfalls telepathische Lamas, fügte er mit einem leisen Lachen an. Der grimmigere der beiden Äbte blickte mich streng an und sagte mit einer Stimme, die mich an fallende Steine erinnerte, dass der Lobsang Rampa, auf Geheiß seiner Heiligkeit wurden Nachforschungen über dich angestellt, bei denen ermittelt wurde, dass du als die verkörperte Inkarnation von wiedererkannt wurdest. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich konnte dem, was er sagte, kaum folgen und erfasste gerade noch die abschließenden Äußerungen. Und aufgrund dessen wird dir die Anrede, der Rang und Titel eines Herrn Abt bei einer Zeremonie, die zu einem späteren Zeitpunkt und Ort erfolgen wird, verliehen. Die zwei Äbte verbeugten sich formell vor dem Lama Mingya Dondop und dann genauso formell vor mir. Sie hoben ein Buch auf und marschierten hintereinander hinaus, während ihre Schritte nach und nach verhallten. Ich stand da wie ein Betäubter und starrte ihnen den Korridor hinunter nach. Ein herzhaftes Lachen und ein Händedruck auf meinen Schultern brachte mich wieder in die Gegenwart zurück. Nun weißt du, für was die ganze Rennerei gewesen war. Die Tests haben lediglich bestätigt, was wir schon die ganze Zeit wussten. Das gibt Anlass für eine spezielle Zeremonie zwischen dir und mir, denn ich habe sehr interessante Neuigkeiten für dich. Er führte mich in ein anderes Zimmer und dort ausgebreitet befand sich eine echte indische Mahlzeit. Ohne jede Aufforderung griff ich zu. Später, als ich nicht noch mehr essen konnte, als mir selbst der Anblick der verbliebenen Essensreste Übelkeit verursachte, erhob sich mein Mentor und führte mich den Weg in das andere Zimmer zurück. Seine Heiligkeit hat mir die Erlaubnis erteilt, dir über die Höhle der Ahnen zu erzählen, sagte er, fügte jedoch schnell hinzu, seine Heiligkeit hat mir eher nahegelegt, dir darüber zu berichten. Er blickt mich von der Seite an, dann sagte er beinahe flüsternd, innerhalb weniger Tagen wird eine Expedition dorthin aufbrechen. Ich fühlte, wie ich von einer Aufregung erfasst wurde. Mich überfiel der unmögliche Eindruck, dass ich vielleicht heimging an einen Ort, den ich bereits gekannt hatte. Mein Mentor beobachtete mich in der Tat sehr aufmerksam. Und als ich unter seinen intensiven Blicken aufschaute, nickte er mit dem Kopf. Ich habe genauso wie du, Lobsang, eine spezielle Ausbildung genossen und erhielt spezielle Chancen. Mein eigener Lehrer war ein Mann, der schon lange gestorben ist. Seine leere körperliche Hülle befindet sich immer noch im vergoldeten Gemäldesaal. Mit ihm zusammen unternahm ich ausgedehnte Reisen durch die ganze Welt. Du, Lobsang, wirst alleine reisen müssen. Nun sitz still. Ich werde dir vom Fund der Hölle der Ahnen erzählen. Ich netzte meine Lippen, das war es, was ich schon lange hören wollte. In einem Lama-Kloster sowie in jeder Gemeinschaft verbreiteten sich in geheimen Kreisen oft Gerüchte. Einige Gerüchte waren selbstverständlich nur Gerüchte und nichts weiter. Jedoch dies war anders, weil ich das, was ich hörte, irgendwie geglaubt hatte. Ich war ein sehr junger Lama, fuhr mein Mentor fort. Mit meinem Lehrer und drei jungen Lamas erkundeten wir einige Gebirgszüge, die weiter entfernt waren. Einige Wochen davor hatte es einen außergewöhnlich lauten Knall gegeben, der einen Steinschlag zur Folge hatte. Wir machten uns auf, um die Sache zu erkunden. Tagelang streiften wir am Fuße eines riesigen Bergmassivs herum. Am frühen Morgen am fünften Tag erwachte mein Lehrer. Jedoch er war nicht ganz wach. Er erschien irgendwie benommen zu sein. Wir sprachen ihn an, erhielten jedoch keine Antwort. Ich machte mir große Sorgen und dachte, er wäre krank, und ich fragte mich, wie wir ihn die endlosen Kilometer hinunter in Sicherheit bringen konnten. Schwerfällig, so als befände er sich im Griff einer fremden Macht, rappelte er sich auf, fiel hin und stand schließlich aufrecht. Stolpernd, zuckend und wie in Trance bewegte er sich vorwärts. Wir folgten ihm beinahe etwas ängstlich und zitternd. Wir kletterten eine steile Felswand hoch, während es kleine Steine auf uns herabregnete. Schließlich erreichten wir die scharfe Kante des Gipfelgrats. Wir standen da und spähten auf die andere Seite. Ich empfand ein Gefühl großer Enttäuschung. Vor uns befand sich ein kleines Tal, das nun mit riesigen Felsbrücken beinahe ausgefüllt war. Hier war ganz offensichtlich der Ursprung des Steinschlags. Ein Felsriss oder einige Erdstöße müssen dem vorausgegangen sein, die den Berghang ins Rutschen gebracht haben. Große freigelegte Felswände klafften uns im hellen Sonnenlicht entgegen. Moos und Flechten hingen ihres Hals beraubt trostlos nach unten. Ich wandte mich verärgert um. Hier gab es außerdem doch eher großen Steinschlag nichts zu sehen, das meine Aufmerksamkeit erregte. Ich wollte gerade wieder umkehren und absteigen, als ich plötzlich von einem flüsternden Mengja gestoppt wurde. Einer meiner Kameraden zeigte mit dem Finger. Mein Lehrer, immer noch unter diesem fremden Zwang, fing an, sich auf der anderen Seite des Berghangs herunterzulassen. Ich saß gefesselt da. Mein Mentor hielt einen Augenblick inne, nahm einen Schluck Wasser und fuhr fort. Wir beobachteten ihn höchst verzweifelt. Langsam kletterte er den Abhang hinunter auf die kleine Talsohle mit den verstreuten Felsen zu. Widerstrebend folgten wir ihm und erwarteten jeden Augenblick, von diesem gefährlichen Steilhang zu rutschen. An der Sohle angekommen zögerte mein Lehrer keinen Augenblick, sondern wählte bedacht einen Weg an den großen Felsblöcken vorbei, bis er die andere Seite des Felsentals erreichte. Zu unserem Schrecken fing er an, wieder hochzuklettern und benutzte Hand- und Fußgriffe, die für uns ein paar Meter hinter ihm unsichtbar waren. Wir folgten ihm widerwillig. Es gab für uns keinen anderen Weg, der uns offen stand. Wir konnten nicht umkehren und sagen, dass uns der Senior Lama davon geklettert wäre und wir Angst gehabt hätten, ihm zu folgen, obwohl der Aufstieg sehr gefährlich war. Ich kletterte zuerst und wählte sorgfältiger die Route aus. Der Fels war hart und die Luft dünn. Bald kratzte mich der Atem im Hals und meine Lunge war gefüllt mit einem stechenden trockenen Schmerz. Auf einem schmalen Felshims etwa 150 Meter über dem Tal, legte ich mich langgestreckt nieder und drang nach Atem. Und während ich aufwärts schaute, um mich für die nächste Kletterroute vorzubereiten, sah ich die gelbe Robe meines Lehrers über einem Felshims hoch oben verschwinden. Verbissen hielt ich mich an der Felswand fest und kletterte immer höher. Meine Kameraden folgten, genauso widerstrebend wie ich, dahinter. Inzwischen waren wir nun schon deutlich aus dem Schutz, den uns das kleine Tal geboten hatte, heraus und der frische Wind wehte uns die Roben um die Ohren. Kleine Steine purzelten hinunter und das Fortkommen wurde für uns zur Schwerarbeit. Mein Mentor machte eine Pause, um einen weiteren Schluck Wasser zu trinken und umzusehen, ob ich ihm auch zuhörte. Ja, das tat ich. Schließlich, fuhr er fort, fühlte ich mit meinen suchenden Fingern einen vorstehenden Rand eines Tafelfelsens. Mit einem festen Griff packte ich zu und rief den anderen, dass wir einen Ort erreicht hatten, wo wir uns ausruhen konnten. Dann zog ich mich hoch. Es war eine Felsenbank, die auf ihrer Rückseite leicht schräg nach unten verlief, so dass sie von der anderen Seite des Gebirgszugs nicht sichtbar war. Auf den ersten Blick schien die Felsenbank etwa 3 Meter breit zu sein. Ich habe mich dann nicht weiter umgesehen, weil ich mich niederkniete, so dass ich den anderen, einem nach dem anderen helfen konnte hochzusteigen. Bald standen wir nach unserer Anstrengung im kalten Wind zitternd zusammen. Ganz offensichtlich hatte der Steinschlag diese Felsenbank freigelegt. Ich schaute mich näher um und entdeckte eine schmale Felsspalte in der Wand. War es überhaupt eine? Von dort, wo wir standen, hätte es auch ein Schatten oder ein dunkler Fleck einer Flechte sein können. Zusammen bewegten wir uns vorwärts. Es war tatsächlich eine Felsspalte, sie war etwa 75 cm breit und etwa 1,50 m hoch. Von meinem Lehrer war weit und breit nichts zu sehen. Ich konnte mir die Szene gut vorstellen. Doch dies war nicht die Zeit, um innere Einkehr zu halten. Ich wollte kein einziges Wort davon missen. Ich trat zurück, um zu sehen, ob mein Lehrer vielleicht nach höher hinaufgeklettert war, fuhr mein Mentor fort, doch von ihm war keine Spur zu sehen. Angstvoll spähte ich in die Felsspalte. Es war dunkel wie in einem Grab. Zentimeter um Zentimeter quälte ich mich gebückt hinein. Nach etwa 5 Metern folgte eine Kurve und ich bog ab, dann folgte noch eine und nochmals eine. Und wäre ich vor Angst nicht wie gelähmt gewesen, hätte ich vor Überraschung geschrien. Hier gab es Licht, ein mildes silbernes Licht, heller als das hellste Mondlicht. Ich hatte vorher noch nie so ein Licht gesehen. Die Höhle, in der ich mich nun befand, war sehr umfangreich. Die Decke war in der Dunkelheit darüber unsichtbar. Einer meiner Kameraden stieß mich aus dem Weg und wurde seinerseits aus dem Weg gestoßen. Bald standen wir zu viert schweigend und ängstlich da und staunten über den fantastischen Anblick vor uns. Ein Anblick, der jeden von uns, wäre er alleine gewesen, veranlasst hätte zu denken, er hätte den Verstand verloren. Die Höhle war mehr wie eine riesige Halle, die sich bis weit, weit in die Entfernung erstreckte, so als wäre der Berg selbst hohl. Das Licht war überall und strahlte von einer Anzahl Kugeln auf uns herab, die wie es schien von der Dunkelheit der Decke herabhingen. Sonderbare Maschinen füllten den Ort. Maschinen, die wir uns nicht einmal in den kühnsten Träumen hätten vorstellen können. Selbst von der hohen Decke schwebten Apparate und Mechanismen herunter. Einige, die ich sah, waren zu meinem großen Erstaunen anscheinend von klarstem Glas überzogen. Meine Augen müssen vor Erstaunen rund gewesen sein, denn der Lama lächelte, bevor er mit der Geschichte weiterfuhr. Inzwischen hatten wir meinen Lehrer ganz vergessen. Doch, als er plötzlich vor uns auftauchte, sprangen wir vor Angst auf. Er lachte leise über unsere angstvollen Augen und unsere ernsten Gesichter. Nun sahen wir, dass er sich nicht mehr in dem Banne dieses seltsamen überwältigenden Zwangs befand. Zusammen streiften wir umher und sahen uns diese merkwürdigen Maschinen an. Für uns bedeuteten sie nichts. Sie waren lediglich eine Metall- und Stoffsammlung in exotischer Form. Mein Lehrer ging auf eine scheinbar in die Wand der Höhle eingelassene große schwarze Fläche zu. Und während er dabei war, die Oberfläche zu befühlen, öffnete sie sich. Inzwischen waren wir an dem Punkt angelangt, wo wir beinahe glaubten, der Ort wäre verhext oder wir wären Opfer einer Sinnestäuschung geworden. Mein Lehrer sprang erschrocken zurück. Die Fläche schloss sich wieder. Mutig streckte einer meiner Kameraden die Hand aus und die Fläche öffnete sich wieder. Eine Kraft, der wir nicht widerstehen konnten, trieb uns vorwärts. Es war zwecklos, sich gegen jeden Schritt zu wehren, irgendetwas veranlasste uns, irgendwie, diese Fläche, die sich als Durchgang entpuppte, zu passieren. Im Innern war es dunkel, so dunkel wie in einer Einsiedelzelle. Ruhig und unter der unwiderstehlichen Kraft bewegten wir uns ein paar Meter hinein und dann setzten wir uns auf den Boden. Ein paar Minuten lang saßen wir zitternd vor Angst da. Als nichts geschah, beruhigten wir uns wieder etwas. Dann hörten wir ein hintereinander folgendes Klicken, so als ob Metall auf Metall rieb und pochte. Unbeabsichtigt zitterte ich. Es kam mir der Gedanke, dass ich vermutlich vor Angst gestorben wäre. Mein Mentor fuhr fort. Langsam, beinahe unmerklich entwickelte sich vor uns in der Dunkelheit ein trübes Glühen. Zuerst war es nur ein Hauch eines blau-rosa Lichts, das sich beinahe wie einen Geist vor unseren erstaunten Augen verwirklichte. Das dunstige Licht breitete sich aus, wurde heller, so dass wir die Umrisse von unvorstellbaren Maschinen sehen konnten, die alle außer im Zentrum des Bodens, wo wir saßen, diese große Halle ausfüllten. Das Licht zog sich in sich selbst zurück, wirbelte, verblasste, wurde wieder heller und baute sich dann auf und blieb als Kugelform bestehen. Ich hatte das eigenartige und unerklärliche Gefühl von einer uralten Maschine, die sich nach Äonen von Zeit langsam und knackend wieder in Bewegung setzte. Zusammengekauert saßen wir 5 auf dem Boden und waren buchstäblich davon in den Bann gezogen. Etwas drang in meinen Kopf ein, so als würden verrückt gewordene telepathische Lamas herumspielen. Der Eindruck wechselte und wurde so klar wie das Sprechen. Mein Mentor räusperte sich und griff wieder nach seinem Getränk, doch er blieb mitten in der Luft mit der Hand hängen. Lass uns Tee trinken. Lobsang, sagte er, während er seine Silberglocke läutete. Der Bedienungsmönch wusste offensichtlich, was wir wollten, denn er kam mit Tee und Keksen herein. In der Lichtkugel sahen wir Bilder, sagte der Lama Mingya Dongdub, zuerst nur verschwommen, doch bald wurden sie deutlicher und hörten auf, Bilder zu sein. Stattdessen sahen wir richtige Ereignisse. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Aber ehrenwerter Lama, was haben Sie denn gesehen? Fragte ich mit großer Ungeduld. Der Lama goss sich noch einen Tee nach. Dann fiel mir auf, dass ich ihn noch nie gesehen hatte, wie er diese indischen Kekse aß. Tee. Ja, er trank viel davon, aber ich habe noch nie erlebt, dass er irgendetwas anderes aß, als höchst wenig der reinsten Nahrungsmittel. Die Gongs ertönten für den Tempelgottesdienst, doch der Lama rührte sich nicht. Als der letzte der Mönche vorbeigeeilt war, seufzte er tief und sagte, nun wollen wir fortfahren. Er begann wieder. Ich erzähle dir nun, was wir sahen und hörten und was du in nicht allzu ferner Zukunft auch sehen und hören wirst. Vor Tausenden und Abertausenden von Jahren gab es dereinst eine sehr hohe Zivilisation auf dieser Welt. Die Menschen konnten mit den Maschinen, die sich der Schwerkraft widersetzten, durch die Luft fliegen. Die Menschen waren in der Lage, Maschinen zu entwickeln, die auf andere Menschen Gedanken übertragen konnten, Gedanken, die als Bilder erschienen. Sie besaßen die Kernspaltung. Schließlich ließen sie eine Bombe explodieren, die fast die ganze Welt zerstörte und verursachte, dass Kontinente im Meer versanken und sich andere erhoben. Die Welt wurde dezimiert. Daraus entstand in den Religionen dieser Erde die Geschichte der Sintflut. Der letztere Teil ließ mich unbeeindruckt. Aber, Herr, rief ich aus, wir können doch Bilder, wie diese in der Akasha-Chronik sehen. Warum auf gefährliche Berge klettern, nur um zu sehen, was wir hier einfacher in Erfahrung bringen können? Lobsang, sagte mein Mentor ernst, wir können das alles im Astral und in der Akasha-Chronik sehen, denn das Letztere enthält das Wissen von allem, was geschehen ist. Wir können es sehen, aber nicht berühren. Beim Astralreisen können wir an Orte gehen und zurückkehren, jedoch wir können nichts auf der Welt berühren. Wir können weder, er lächelte leicht, eine Ersatzrobe nehmen noch eine Blume zurückbringen. Und so ist es mit der Akasha-Chronik. Wir können alles sehen, aber wir können diese ungewöhnlichen Maschinen, die in diesen Berghöhlen eingelagert sind, nicht im Detail näher erforschen. Wir werden in die Berge gehen und wir werden uns diese Maschinen ansehen. Wie sonderbar, sagte ich, dass sich diese Maschinen von der ganzen Welt nur in unserem Land befinden. Oh, das stimmt nicht, erklärte mein Mentor. Es gibt noch eine ähnliche Kammer an einem Ort in Ägypten und eine weitere Kammer befindet sich mit identischen Maschinen in einem Land, das man Südamerika nennt. Ich habe sie gesehen. Ich weiß, wo sie sich befinden. Diese Kammern wurden von den Menschen aus alten Zeiten geheim gehalten, sodass ihre Geräte von einer späteren Generation, wenn die Zeit reif wäre, gefunden würden. Dieser plötzliche Feldsturz legte jedoch unbeabsichtigt den Eingang zu dieser Kammer in Tibet frei. Und einmal darin, erhielten wir das Wissen über die anderen Kammern. Doch der Tag rückt näher. Bald werden wir zu siebt und das beinhaltet auch dich, aufbrechen und uns einmal mehr auf die Reise zu den Höhlen der Ahnen aufmachen. Tagelang war ich aufgeregt. Ich musste das Wissen für mich behalten. Den anderen wurde gesagt, dass wir in die Berge auf eine Kräutersammler-Expedition gingen. Denn selbst an solch abgeschiedenen Orten wie Lhasa gab es immer welche, die beharrlich auf finanzielle Gewinne aus waren. Die Repräsentanten anderer Länder sowie China, Russland und England, auch einige Missionare und die Händler, die von Indien kamen, sie alle waren nur zu gerne bereit, zu hören, wo wir unser Gold und unsere Juwelen aufbewahrten. Sie waren auch immer bereit, alles, was ihnen Profit versprach, auszubeuten. Daher hielten wir den wahren Grund unserer Expedition absolut geheim. Einige Wochen nach dem Gespräch mit dem Lama Mingya Dongdub waren wir bereit zum Abreisen. Bereit für einen langen Aufstieg in die Berge durch wenig bekannte Schluchten und über felsige Wege. Die Kommunisten waren nun in Tibet, und so wurde der genaue Ort der Hölle der Ahnen bewusst verschwiegen, denn der Ort der Hölle existiert wirklich und das Besitzen dieser Geräte dort würde es den Kommunisten erlauben, die Welt zu erobern. All dies, und all das, was ich schreibe, ist wahr, außer dem exakten Weg zu dieser Höhle. An einem geheimen Ort befinden sich die vollständigen Unterlagen und Skizzen des genauen Gebiets, sodass, wenn die Zeit kommt, unabhängige Kräfte den Ort finden können. Langsam gingen wir den Weg vom Gagporilama-Kloster hinunter und machten uns in Richtung Kashalinga auf. Nachdem wir an diesem Park vorbei waren, folgten wir der Straße hinunter zur Fähre, wo der Bootsmann mit seinem luftgefüllten Jaghautboot, das an die Seite herangezogen war, auf uns wartete. Wir waren 7 Personen und die Überfahrt über den Fluss Kwikwe brauchte etwas Zeit. Schließlich waren wir am anderen Ufer alle wieder beisammen. Wir schulterten unsere Ladung, Nahrung, Seile, jeder eine Reserve und ein paar Werkzeuge und setzten unseren Weg in Richtung Südwest fort. Wir marschierten, bis die Sonne unterging. Die länger werdenden Schatten machten es uns inzwischen schwierig, den Weg auf dem steinigen Gelände zu finden. Dann nahmen wir in der zunehmenden Dunkelheit unser einfaches Malzhampe ein, bevor wir uns auf der Lehseite eines großen Felsbrückens zum Schlafen legten. Ich schlief beinahe so schnell ein, wie mein Kopf die Ersatzrobe berührte. Viele tibetanische Mönche im Range eines Lamas schlafen sitzend, so wie es die Regel vorschreibt. Ich und viele andere schliefen liegend, doch wir mussten die Regel befolgen, dass wir nur auf der rechten Seite liegend schlafen durften. Mein letzter Blick, bevor ich einschlief, war der sitzende Lama Mingya Dondup, der sich wie eine geschnitzte Statue gegen den Nachthimmel abzeichnete. Beim ersten Licht des Tagesanbruchs erwachten wir, aßen unser karges Mahl, hoben unser Gepäck auf und marschierten weiter. Den ganzen Tag und den ganzen nächsten Tag wanderten wir. Wir ließen die Vorberge hinter uns, bis wir zu dem eigentlichen Gebirgszug kamen. Bald seilten wir uns an und der leichteste Mann, das war ich, wurde zuerst über die gefährliche Lelspalte geschickt, sodass das Seil an einem Felsspitz festgemacht werden konnte und den schwereren Männern einen sicheren Übergang garantierte. Wir kraxelten weiter und kletterten den Berg hinauf. Schließlich, als wir am Fuß einer riesigen Felswand standen, die sich fast ohne Fuß- und Handgriffe zeigte, sagte mein Mentor, hinter dieser Felswand auf der anderen Seite befindet sich das kleine Tal, das wir noch überqueren müssen und dann stehen wir direkt am Fuß der Höhle. Wir streiften am Fuß der Steilwand entlang und hielten nach jeglichen Handgriffen Ausschau. Offensichtlich hatten andere Felsstürze während der letzten Jahre die kleinen vorstehenden Ränder und Spalten weggefegt. Nachdem wir beinahe einen ganzen Tag verschwendet hatten, fanden wir einen Kaminfels, den wir mit Händen und Füßen hochkletterten und unsere Rücken gegen die andere Seite des Kamins drückten. In der dünnen Luft nach Atem ringend und pustend überkletterten wir die Spitze und schauten uns um. Schließlich befand sich das Tal vor uns. Wir starrten aufmerksam auf die entfernte Wand, doch wir konnten weder eine Höhle noch einen Spalt in der glatten Felsoberfläche ausmachen. Das Tal unter uns war mit großen Felsbrücken übersät und noch schlimmer, ein Bergstrom rauschte mitten durch. Vorsichtig stiegen wir ins Tal hinunter und machten uns auf den Weg zum Ufer dieses schnell fließenden Gewässers. Wir suchten eine Stelle, wo uns große Steinblöcke eine sichere Überquerung erlaubten und jene mit dieser Fertigkeit, vom Stein zu Stein springen konnten. Ich, als der Kleinste, hatte nicht die Länge der Beine für die Sprünge, und so wurde ich am Ende eines Seils durch den eisigen Strom gezogen. Ein anderer unglücklicher Lama, der kleiner und etwas rundlicher war, sprang zu kurz und wurde ebenfalls am Seil herausgezogen. Am anderen Ufer wrangen wir unsere Roben aus und zogen sie wieder an. Sprühregen durchnässte uns alle, bis auf die Haut. Achtsam verfolgten wir den Weg über die Steine. Wir überquerten das Tal und näherten uns dem entscheidenden Punkt, der Felswand. Mein Mentor, der Lama Mingya Dondup, zeigte auf eine frische Felsenarbe. Schaut, sagte er, ein weiterer Felssturz hat die erste Felsenbank, auf die wir geklettert sind, niedergerissen. Wir traten ein gutes Stück zurück, um zu versuchen, einen Augenschein von unserem Aufstieg zu nehmen. Die erste Felsenbank befand sich gut 4 Meter ab Boden und es gab keinen anderen Weg. Der größte und stärkste der Lamas lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand und stand mit ausgestreckten Armen da. Dann kletterte der leichteste der Lamas auf seine Schultern und lehnte sich ebenfalls gegen die Wand. Schließlich wurde ich hochgehoben, sodass ich auf die Schultern des oberen Mannes klettern konnte. Mit einem Seil um die Hüften löste ich mich von seinen Schultern und trat auf die Felsenbank. Unter mir, riefen mir die Mönche die Richtung zu, während ich zitternd vor Angst langsam immer höher kletterte, bis ich das Ende des Seils um einen vorstehenden Felsspitz schlingen konnte. Ich kauerte auf der Seite der Felsenbank, während die 6 Lamas einer nach dem anderen an mir vorbei am Seil hochkletterten und weiter anstiegen. Der letzte löste das Seil, band es um seine Hüften und folgte den anderen. Bald baumelte das Seil vor mir. Ein Ruf ermahnte mich, das Seil um mich zu schlingen, sodass ich hinaufgezogen werden konnte. Meine Körpergröße ließ es nicht zu, alle Felsenbänke ohne Hilfe zu erreichen. Ich ruhte mich auf der nächsthöheren Höhe aus, während das Seil wieder nach oben getragen wurde. Schließlich wurde ich mit einem kräftigen Zug auf die oberste Felsenbank gezogen, wo mich die anderen der Gruppe erwarteten. Sie waren alle so freundlich und hatten auf mich gewartet, damit wir die Höhle zusammen betreten konnten. Und ich muss anerkennen, dass ich mich über diese Rücksichtnahme sehr freute. Nun, da wir unser Maskottchen heraufgezogen haben, können wir fortfahren. brummte einer. Ja, erwiderte ich, der Kleinste musste aber zuerst gehen, oder sie wären nicht hier.